Das Thema, das uns heute Vormittag hier bewegt, ist: Sei mutig und vertraue auf Jehova. Und wir sind sehr gespannt auf deine Ausführungen, Bruder Tischer.
Ja, Vertrauen, das ist in unserer Zeit, in der wir leben, nicht unbedingt sehr häufig anzutreffen. Und das ist auch gar nicht verwunderlich, denn die verschiedenen Menschen, sie wurden immer wieder von anderen Menschen, denen sie vertraut haben, enttäuscht. Ein Beispiel hierzu. Als 1989 die Berliner Mauer fiel, da war eine Frau namens Lydia ziemlich überrascht, dass die Stasi zu DDR-Zeiten Aufzeichnungen über sie geführt hatte. Aber als sie herausfand, wer die Stasi mit Informationen versorgt hatte, da fiel für sie eine Welt zusammen. Es war ihr eigener Ehemann. Ja, ihr Vertrauen wurde hier aufs Gröbste enttäuscht und missbraucht. Laut dem Allensbacher Jahrbuch für Demoskopie sind laut einer Umfrage 86% der Befragten schon einmal von jemandem enttäuscht worden, dem sie vertraut haben. Ja, es fällt also in unserer Zeit durchaus schwer, jemanden jetzt völlig zu vertrauen. Aber trotzdem werden wir in Gottes Wort zu Folgendem ermuntert. Und ich möchte euch einladen, einmal mit mir die Bibel aufzuschlagen, und zwar in Sprüche Kapitel 3, Vers 5 und 6. Dort werden wir zu etwas aufgefordert. Sprüche Kapitel 3, Vers 5 und 6. Dort heißt es nämlich: Vertraue auf Jehova mit deinem ganzen Herzen. Und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Beachte ihn auf all deinen Wegen und er selbst wird deine Pfade gerade machen. Ja, hier werden wir also wirklich zu völligem, absolutem Vertrauen auf Jehova oder zu Jehova aufgefordert. Aber was für Gründe haben wir denn, so völlig auf Jehova zu vertrauen? Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Gründen, die wir gerne besprechen möchten. Aber lass uns doch zunächst einmal mit Personen beschäftigen, die auf vorbildliche Weise mutiges Vertrauen zu Jehova bewiesen haben. Da könnten wir zunächst einmal den jungen David erwähnen. Er war einmal in einer sehr schwierigen, schier aussichtslosen Situation. Es war, als der Philisterriese Goliath Israel bedrohte. Er verhöhnte die Schlachtreihen Israels. Ja, und da bei dieser unangenehmen Situation, da trat dieser junge David auf. Er trat diesem Goliath gegenüber, voller Mut, um gegen ihn anzutreten. Und jetzt ist natürlich die Frage, woher nahm denn dieser David, der dem Goliath kämpferisch völlig unterlegen war, woher nahm der seinen Mut? Nun lassen wir doch einmal ihn selbst mit seinen selbst sprechen und schlagen wir bitte 1. Samuel Kapitel 17 auf. Denn dort finden wir seine Worte, wo er begründet, warum er so mutig war. 1. Samuel, Kapitel 17. Dort lasst uns doch bitte den Vers 45 und den Vers 47 lesen. Dort sagt nämlich David: David dagegen sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir mit dem Namen Jehovas der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Und Vers 47, und diese ganze Versammlung wird erkennen, dass Jehova weder mit Schwert noch mit Speer rettet, denn Jehova gehört die Schlacht und er wird euch bestimmt in unsere Hand geben. Welches Vertrauen aus diesen Worten doch spricht. Also der David, der war sich völlig sicher, Jehova gibt uns den Sieg. Er hat also sein Leben in die Hand Jehovas gelegt. Und das ist auch die Erklärung, warum er so mutig war. Er hat einfach völlig auf Jehova vertraut. Deswegen dieser außergewöhnliche Mut. Und Jehova, Er enttäuschte dieses Vertrauen nicht. Er gab ihm den Sieg. Ein anderes Beispiel, was wir anführen können, ist der Daniel. Auch er bewies mutiges Vertrauen zu Jehova. Auch er war mal in einer schwierigen Situation, denn unter Todesandrohung verbot man ihm, zu seinem Gott Jehova zu beten. Wie hat er auf diese Bedrohung reagiert? Und gemäß Daniel Kapitel 6, Vers 10 kniete er sogar dreimal am Tag nieder und betete zu seinem Gott Jehova. Genauso, wie er es vorher auch schon getan hatte. Also er hat sich nicht einschüchtern lassen, hat sich nicht abhalten lassen, obwohl sein Leben bedroht war. Was gab ihm den Mut dazu? Bei ihm war es ähnlich. Auch er vertraute völlig auf Jehova. Und die Geschichte zeigt, dass sich dieses Vertrauen gelohnt hat. Denn Jehova errettete ihn tatsächlich von dem scheinbar so sicheren Tod in der Löwengrube. Wir könnten jetzt noch viele weitere Beispiele anführen. Denken wir an Henoch, an Noah, an Moses, an Jesus Christus. All diese treuen Diener Gottes, sie haben auf vorbildliche Weise gezeigt, was es bedeutet, mutig auf Jehova zu vertrauen. Und beachten wir, dass dieses Vertrauen in Jehova niemals enttäuscht wurde. Aber jetzt entsteht natürlich trotzdem die Frage, was für Gründe hatten denn diese Treuen der alten Zeit, so völlig auf Jehova zu vertrauen? Und was für Gründe haben wir heute, auf Jehova zu vertrauen? Nun, wir können sagen, dass sowohl seine Werke als auch sein Wort die Grundlage für das Vertrauen bilden, das wir in ihn setzen möchten. Sie helfen uns nämlich, Jehova kennenzulernen. Und wir können ja nur jemanden vertrauen, den wir wirklich kennen. Das ist ja im zwischenmenschlichen Bereich genauso. Ne? Wir würden jetzt nicht einer wildfremden Person vertrauen, die wir vielleicht so auf der Straße treffen. Das wäre unvernünftig. Es könnte sogar sehr gefährlich sein, wenn wir so einer Person völlig vertrauen. Aber wie ist es, wenn wir jemanden sehr gut kennen? Wenn wir vielleicht mit jemandem schon durch dick und dünn gegangen sind und diese Person uns nie enttäuscht hat? Ja, so einer Person würden wir vertrauen, weil wir sie kennen. Und das wäre dann nicht mehr unvernünftig, das wäre ganz logisch, dass wir so einer Person vertrauen. Und genauso ist es mit Jehova. Wenn wir ihn also wirklich kennen, dann haben wir eine Fülle von Gründen, ihm völlig zu vertrauen. Nun, was vermittelt denn Gottes Wort über Jehova als Person? Was für Eigenschaften hat er denn, die unser Vertrauen zu ihm fördern? Nun schlagen wir einmal Titus Kapitel 1, Vers 2 auf. Dort finden wir so eine Eigenschaft Gottes, die uns auf ihn vertrauen lässt. Titus Kapitel 1, Vers 2. Ja, dort heißt es, aufgrund einer Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügen kann, vor langwährenden Zeiten verheißen hat. Da haben wir also schon so eine vertrauenswürdige Eigenschaft Gottes. Er ist ein Gott, der einfach nicht lügen kann. Und wenn wir sein Wort, die Bibel, genau betrachten, dann stellen wir genau das fest. Es sind viele Verheißungen in Gottes Wort enthalten, und die haben sich immer erfüllt. Jedes Versprechen Gottes ist eingetroffen. Er ist ein Gott, der nicht lügen kann. Das ist eine Eigenschaft, die fördert sicherlich unser Vertrauen in ihn. Eine andere Eigenschaft finden wir in 5. Mose 32, Vers 4. 5. Mose 32, Vers 4. Dort heißt es über ihn, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn Gerechtigkeit sind alle seine Wege. Ein Gott der Treue, bei dem es kein Unrecht gibt. Gerecht und gerade ist er. Ein gerechter Gott. Das wird hier ganz klar hervorgehoben. Und auch da können wir wieder feststellen, wenn wir Gottes Wort betrachten, seine Handlungsweise mit dem Volk Israel beispielsweise oder auch mit den Menschen im Allgemeinen, stellen wir fest, er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Bei ihm gibt es keine Ungerechtigkeit. Eine weitere Eigenschaft, die unser Vertrauen zu ihm fördert. Aber sein Wort zeigt uns auch ganz klar und deutlich, dass er vor allem ein Gott der Liebe ist. Und Diese Liebe, sie zeigte sich vor allem dadurch, dass er bereit war, seinen Sohn Jesus Christus als ein Lösegeld für die Menschheit hinzugeben, damit sie von Sünde und Tod befreit werden könnte. Das war ein sehr großes Opfer für ihn. Stellen wir uns nur vor, was es wohl bedeutet haben muss für ihn, zu sehen, mit anzusehen, wie sein geliebter Sohn, der sich keines Unrechtes zu Schulden hat kommen lassen, wie er gelitten hat auf der Erde, wie er behandelt wurde, dass er drangsaliert wurde, bis hin, dass er ja wie ein Verbrecher hingerichtet wurde. Das alles hat Jehova mit ansehen müssen. Aber seine Bereitschaft, dieses Opfer zu bringen, also seinen Sohn für die Menschheit zu opfern, das zeigt, dass er die Menschheit wirklich liebt, dass er aufrichtig am Wohl der Menschheit interessiert ist und dass wir völlig darauf vertrauen können, dass er es wirklich nur gut meint mit den Menschen, dass er nur das Beste für uns im Sinn hat. Unser Vertrauen zu ihm wird natürlich auch dadurch gestärkt, wenn wir beobachten können, wie sich seine Verheißungen vor unseren Augen erfüllen, also wie sich Prophezeiungen erfüllen und wir das sogar selbst beobachten können. Hier möchten wir uns mal ein Beispiel ansehen. Ich bitte euch einmal Jesaja Kapitel 2, Vers 2 und 3 aufzuschlagen. Dort finden wir so eine Prophezeiung, wo wir die Erfüllung selbst beobachten können. Das heißt dort in Jesaja 2, Vers 2 und 3. Und es soll geschehen im Schlussteil der Tage, dass der Berg des Hauses Jehovas fest gegründet werden wird, über dem Gipfel der Berge. Und er wird gewiss erhaben sein über die Hügel. Und zu ihm sollen alle Nationen strömen. Und viele Völker werden bestimmt hingehen und sagen, kommt und lasst uns zum Berg Jehovas hinaufziehen, zum Haus des Gottes Jakobs. Und er wird uns über seine Wege unterweisen und wir wollen auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort Jehovas von Jerusalem. Wir haben hier also eine Prophezeiung über den Schlussteil der Tage, also über ja, die Zeit des Endes. Es wird hier gesagt, dass die wahre Anbetung wiederhergestellt werden würde, dass wie so ein Berg der Anbetung, der über andere Anbetungsformen erhaben sein sollte, also deutlich auch sichtbar sein sollte. Es wird dann weiter gesagt, dass zu ihm viele Nationen strömen oder Menschen aus allen Nationen strömen sollten. Und es wird auch etwas über die Menschen gesagt, die zu diesem Berg strömen. Es sind nämlich Menschen, die sich über seine Wege unterweisen lassen und dann auch auf seinen Pfaden wandeln. Jetzt die Frage, hat sich diese Prophezeiung Jesajas, hat sie sich erfüllt? Nun, ganz bestimmt. Viele Jahrhunderte war ja die wahre Anbetung hier auf der Erde unterdrückt. Sie war eigentlich kaum zu erkennen. Als aber nun diese Zeit des Endes, also der Schlussteil der Tage, näher rückte, da änderte sich was. Menschen, die sich von der biblischen Wahrheit angezogen fühlten, sie wurden zusammengebracht. Das waren Menschen, die zunächst Menschen, die eine himmlische Hoffnung hatten. Im Laufe der Zeit strömte dann eine große Volksmenge, die die Hoffnung auf ein irdisches Paradies hat, zu diesem Berg der wahren Anbetung. Und dieses Wort strömen, das der Prophet hier gebraucht, ist auch keine Übertreibung. Denn Anfang des 20. Jahrhunderts gab es erst wenige tausend dieser wahren Anbeter. Und heute ist das ganz anders. Heute gibt es mehr als 7,5 Millionen in 236 Ländern. Professor Charles Braddon schrieb einmal, Jehovas Zeugen haben mit ihrer Zeugnistätigkeit buchstäblich die ganze Erde umspannt. Es kann wirklich gesagt werden, dass keine einzige Religionsgemeinschaft der Welt das Evangelium vom Reiche Gottes eifriger und beharrlicher verkündet als die Zeugen Jehovas. Diese Bewegung wird sehr wahrscheinlich immer stärker werden. Ja, damit hatte dieser Professor recht. Als er vor über 60 Jahren das niederschrieb, dieses Zitat, da gab es damals ja etwa 300.000 Zeugen Jehovas, heute sind es mehr als 25 Mal so viel. Also es ist wirklich so, dass man sehen kann, aus allen Nationen strömen Menschen zu diesem Berg der wahren Anbetung. Wir haben auch etwas über die Menschen gelesen, die zu diesem Berg strömen sollten. Es waren also Menschen, die sich von Gott unterweisen lassen Und genau das stellen wir bei Gottes Volk heute auch fest. Wir legen sehr großen Wert auf die Unterweisung. Wir legen sehr großen Wert darauf, die Bibel zu lesen und zu studieren, biblische Veröffentlichungen zu studieren. Wir kommen zusammen, so wie heute hier. Wir lassen uns unterweisen, jede Woche mehrmals. Also es spielt eine sehr große Rolle für uns, uns von Gott unterweisen zu lassen. Aber Jehovas Zeugen sind auch dafür bekannt, dass sie auf den Pfaden Jehovas wandeln. Das heißt, dass sie sich also wirklich auch nach seinen Gesetzen ausrichten, auch wenn das oft gar nicht so populär ist. Da denken wir an die hohen Moralgrundsätze, die in der Bibel zu finden sind. Nun, wer sich heute an diesen hohen Sittenmaßstab hält, der wird heutzutage oft sogar negativ angesehen, als extrem angesehen oder vielleicht, dass es sich sogar schädlich auf die Psyche auswirkt, ne, wenn man sich an diesen hohen moralischen Grundsatz der Bibel hält. So weit ist die Welt heute eigentlich. Aber davon lassen Sie sich Jehovas Zeugen nicht entmutigen. Sie halten sich an diesen hohen Maßstab, den Gott in seinem Wort vermittelt hat. Manchmal ist das Einhalten der Gebote Gottes sogar mit Widerstand verbunden. Denken wir nur an die Neutralitätsfrage. Das ist bis heute eigentlich in vielen Ländern so, dass unsere jungen Brüder, die den Kriegsdienst verweigern, ins Gefängnis kommen. Gibt es immer noch viele Länder. Und das war ja hier in unserem Land auch schon so. Aber selbst angesichts von Gefängnis würden wir nie unsere Grundsätze aufgeben, würden wir nie den Gesetzen Jehovas untreu werden. Ja, das zeigt, dass diese Prophezeiung Jesajas also heute wirklich eine Erfüllung hat. Und das Schöne ist, dass wir selbst an der Erfüllung dieser Prophezeiung sogar teilhaben können, wenn wir mit diesem Volk verbunden sind. Und das zeigt uns also, dass die Prophezeiungen Gottes in seinem Wort sich immer hundertprozentig erfüllen. Und diese Prophezeiung Jesajas war so ein Beispiel, eine Prophezeiung, die sich vor unseren Augen erfüllt. Die Art und Weise, wie Gottes Volk auf Verfolgung reagiert, liefert einen weiteren Beweis dafür oder einen Grund, dass wir völlig auf Jehova vertrauen können. Warum können wir das sagen? Nun, wie ist denn die Reaktion von Gottes Volk auf Verfolgung? Schlagen wir bitte dazu einmal 1. Petrus Kapitel 4, Vers 13 und 14 auf. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 13 und 14. Dort heißt es im Gegenteil, freut euch weiterhin, insofern ihr Anteil an den Leiden des Christus habt, damit ihr euch auch während der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken freuen könnt. Wenn ihr um des Namens Christi willen geschmäht werdet, seid ihr glücklich, weil der Geist der Herrlichkeit ja der Geist Gottes auf euch ruht. Ja, Verfolgung, ganz schwer oder ganz gleich wie schwer sie sein mag, kann also Gottes Diener nie zum Aufgeben veranlassen. Aber obwohl Verfolgung ja an sich etwas Unangenehmes ist und keiner sich Verfolgung wünscht, ist es tatsächlich möglich, so wie es hier auch gesagt wird, dass man glücklich sein kann, auch wenn man verfolgt wird. Wie ist das möglich? Nun, wenn wir trotz Widerstand Jehova treu bleiben, dann haben wir eine Möglichkeit, Jehova zu beweisen, dass unser Glaube echt ist, dass wir ihn wirklich lieben und dass wir uns nicht durch Widerstand abhalten lassen, ihm treu zu sein. Und das bringt uns die Gunst Jehovas ein. Und nichts könnte uns glücklicher machen, als zu wissen, dass wir in der Gunst Gottes stehen, weil wir trotz Widerstand, trotz Probleme ihm treu bleiben. Dass das tatsächlich möglich ist, nun, das haben unsere Brüder in unserem Land während des Dritten Reiches bewiesen. Ich möchte euch einmal ein Zitat vorlesen aus einem Buch. Es heißt Zwischen Widerstand und Martyrium, die Zeugen Jehovas im Dritten Reich. Und dort wird ein junger jüdischer Gefangener zitiert. Und der schrieb Folgendes, weil er mit Zeugen Jehovas in einem Konzentrationslager war. Er schrieb, als wir Juden von Dachau in den Block kamen, versteckten die anderen Juden, was sie hatten, um nicht teilen zu müssen. Draußen haben wir uns immer gegenseitig geholfen, aber hier, wo es um Leben und Tod geht, will jeder zuerst sich selbst retten und vergisst den anderen. Aber denke dir, was taten die Bibelforscher? Sie mussten zurzeit schwer arbeiten, irgendwelche Reparaturen an der Wasserleitung machen. In diesem kalten Wetter stehen sie den ganzen Tag im Eiswasser. Kein Mensch begreift, wie sie es aushalten. Sie sagen, Jehova gibt ihnen die Kraft dazu. Sie brauchen ihr Brot sehr nötig, denn sie haben Hunger, wie wir auch. Aber was taten sie? Sie trugen alles Brot zusammen, was sie hatten, nahmen sich die Hälfte davon und legten die andere Hälfte ihren Brüdern hin, ihren Glaubensbrüdern, die jetzt von Dachau kamen. Und sie bewillkommenten sie und küssten sie. Bevor sie aßen, beteten sie. Und nachher hatten alle verklärte und glückliche Gesichter. Sie sagten, dass sie jetzt keinen Hunger mehr haben. Siehst du, da habe ich mir gedacht, das sind die wahren Christen. Ja, eine Beobachtung von einem Außenstehenden, der beobachtet hat, dass trotz bitterster Verfolgung sich Zeugen Jehovas nicht nur treu geblieben sind, sondern sich auch ihrer Freude und ihrer Würde nicht rauben ließen. Sie hatten Freude empfunden, obwohl sie unter solchen üblen Zuständen ausharren mussten. Und das ist doch wirklich ein starker Beweis, dass auch wirklich Gott dahinter steckt, dass also Gott sein Volk auch stützt und stärkt. Denn rein menschlich ist sowas eigentlich gar nicht zu erklären, dass man trotz so einer ungünstigen Lebenslage, trotz so harter Verfolgung nicht nur ausharren kann, sondern sogar noch glücklich bleiben kann. Das ist offensichtlich der Segen und der Geist Jehovas, der hier zu sehen war. Ja, und das ist ein weiterer Grund, völlig auf Jehova zu vertrauen, der sein Volk niemals im Stich lässt. Ja, wir haben nun einige Gründe kennengelernt, ne, auf Jehova zu vertrauen. Aber warum ist es denn eigentlich so wichtig, dass wir dieses Vertrauen zu Jehova haben? Nun, weil Jesus Christus Folgendes über unsere Zeit voraussagte. Und das steht in Matthäus Kapitel 24, Vers 9. Dort erkennen wir, wie wichtig es ist, heute mutig auf Jehova zu vertrauen. Matthäus 24, Vers 9. Das heißt dort: Dann wird man euch der Drangsal überliefern und wird euch töten, und ihr werdet um meines Namens willen Gegenstand des Hasses aller Nationen sein. Und das ist etwas, was Jesus vorausgesagt hat für die Zeit des Endes, in der wir jetzt leben. Die Bibel zeigt uns aber auch, warum das so ist, warum Diener Gottes auf der Erde gehasst werden. Die Ursache finden wir schon in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Dort wird ja über eine Feindschaft im Universum gesprochen. Eine Feindschaft zwischen der Schlange, also Satan und seinem Samen, und der Frau, also Gottes himmlische Organisation und ihrem Samen. Diese Feindschaft hat sich im Laufe der Geschichte der Menschheit immer wieder gezeigt. Ganz besonders deutlich war sie zu sehen, als Jesus Christus auf der Erde war. Diese Feindschaft zeigte sich in der Feindschaft, die die Oberpriester und die Schriftgelehrten Jesus gegenüber gezeigt haben. Das führte schließlich ja dazu, dass sie ihn sogar hingerichtet haben. Und Jesus Christus zeigte ganz klar, auf welcher Seite sie standen. Denn in Johannes 8, Vers 44 hat er zu ihnen gesagt: Ihr seid aus eurem Vater dem Teufel, und nach den Begierden eures Vaters wünscht ihr zu tun. Damit war ganz klar, auf welcher Seite sie standen, auf der Seite der Schlange. In unserer Zeit sollte sich diese Situation, diese Feindschaft sogar noch dramatisieren. Denn in Offenbarung Kapitel 12 wird Folgendes über unsere Zeit vorausgesagt. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 10 und 17. Offenbarung Kapitel 12, Vers 10 und Vers 17. Dort wird nämlich gesagt: Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, jetzt ist die Rettung und die Macht und das Königreich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus herbeigekommen, denn der Ankläger unserer Brüder ist hinabgeschleudert worden, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt. Und dann Vers 17, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen gegen die übrig gebliebenen ihres Samens, die die Gebote Gottes halten und das Werk des Zeugnisgebens für Jesus innehaben. Also diejenigen, die auf der Erde die Gebote Gottes halten, sie würden ganz besonders Angriff des Drachen sein, also Satan und seiner Nachfolger. Und genau das ist in unserer Zeit auch geschehen. Wenn wir die letzten Jahrzehnte betrachten, dann sehen wir, dass diejenigen, die für das Königreich Gottes eingetreten sind, also auf der Seite Gottes Stellung bezogen haben, dass sie mit viel Widerstand kämpfen mussten. Es gab Verbote, es gab Pöbelangriffe, es gab in einigen Ländern, wie in unserem eigenen Land, wurden sie aufs Härteste verfolgt, wurden in Konzentrationslager gesteckt. Und in vielen Ländern gibt es bis heute großen Widerstand unserem Werk gegenüber. Wir sehen also, dass sich diese Wut des Teufels auch wirklich in unserer Zeit ganz besonders zeigt. Aber was kann uns denn jetzt helfen, diesem Hass, den wir nun verspüren in dieser Welt, entgegenzutreten und zu ertragen? Nun, wir müssen mutig auf Jehova vertrauen. Jesus ist uns in dieser Hinsicht ja ein wunderbares Beispiel. Wenn wir seinen Dienst betrachten, dann beeindruckt uns, mit was für einem Freimut er diesem Widerstand der religiösen Führer der Juden gegenübertrat. Er war einfach unerschütterlich. Er vertraute völlig auf seinen Vater Jehova. Kurz vor seinem Tod sagte er zu seinen Jüngern: In der Welt habt ihr Drangsal, doch fasst Mut. Ich habe die Welt besiegt. Was wollte er damit sagen, dass er die Welt besiegt hat? Nun, er wollte damit sagen, dass das Böse ihn weder verbitterte, noch ihn veranlasste, mit selber Münze heimzuzahlen. Es war der Welt nicht gelungen, ihn in ihre Form zu pressen. Insofern hatte er die Welt besiegt. Und das können wir heute genauso. Auch wir können auf diese Weise die Welt besiegen. Paulus ist uns ein anderes gutes Vorbild. Wenn wir an Paulus denken, dann denken wir vor allem an seine eifrige Predigttätigkeit und den Widerstand, den er immer wieder erdulden musste, den sein Predigtwerk ausgelöst hat. Was half ihm, diesen Widerstand, den er ständig zu ertragen hatte, zu ertragen? Nun, er selbst sagte in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 1 bis 4 Folgendes. Er begründet das, er erklärt, warum er in der Lage war, treu auszuharren, mutig zu sein. In 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 1. Nee, das habe ich ein bisschen vorgegriffen. Moment. Ich wollte zuerst 2. Korinther 1, Vers 8 bis 10 lesen. Das kommt später noch, der Text hier. Also 2. Korinther Kapitel 1, Vers 8 bis 10. Das ist das, was Paulus sagte. 2. Korinther 1, 8 bis 10. Dort begründet er das folgendermaßen: Denn wir wünschen nicht, Brüder, dass ihr unwissend seid über die Drangsal, die uns in dem Bezirk Asien widerfahren ist, dass wir unter schwerstem Druck standen, über unsere Kraft hinaus, sodass wir selbst wegen unseres Lebens sehr im Ungewissen waren. Tatsächlich, wir hatten in unserem Innern das Gefühl, dass wir das Todesurteil empfangen hatten. Dies war, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Von etwas so Großem wie dem Tod hat er uns befreit und er wird uns befreien. Und auf ihn setzen wir unsere Hoffnung, dass er uns auch weiterhin befreien wird. Welch ein Vertrauen zu Jehova aus diesen Worten doch spricht. Und er war sich ganz klar bewusst, hätte er auf sich selbst vertraut, hätte er es niemals geschafft. Aber er hat völlig auf Jehova vertraut und er befreite ihn auch. Und er gab ihm den Mut und die Kraft, dieses außergewöhnliche Werk durchzuführen. Ja, und dazu sind wir auch in der Lage. Auch wir können wie Paulus, indem wir auf Jehova vertrauen, außergewöhnlichen Mut beweisen. Wenn wir nun als Diener Gottes verfolgt werden, dann sollten wir uns auch immer bewusst sein, warum wir verfolgt werden. Wir werden ja nicht verfolgt, weil wir was Schlechtes getan haben. Sonst wäre es ja zu Recht. Wenn wir etwas Schlechtes getan haben, werden vom Staat verfolgt, dann ist das ja zu Recht. Aber das ist ja nicht so. Was ist denn dann der Grund? Nun, Jesus zeigte, dass genauso wie er kein Teil der Welt war, auch seine Diener kein Teil der Welt sein würden und dass das ein Grund sein würde, dass die Welt sie hasst. Und genau das können wir heute beobachten. Was heißt es eigentlich, kein Teil der Welt zu sein? Nun, das heißt, dass wir ja nicht aus ihr hinausgehen, sondern dass wir uns nicht ihrer Denk- und Handlungsweise anpassen. Und darauf müssen wir natürlich achten. Aber wenn wir das tun, sind wir automatisch auch oft Zielscheibe dieser Welt. Ein anderer Grund, den wir bereits vorhin schon besprochen haben, für diesen Hass ist ja die Feindschaft, die im Universum herrscht. Das haben wir ja verstanden. Und dadurch, dass wir für die Souveränität Jehovas eintreten, sind wir also automatisch Zielscheibe von Satan und seinen Helfeshelfern. Aber das zu erkennen, was die eigentlichen Gründe des Widerstands und der Verfolgung ist, das wird uns sehr helfen, auszuharren. Unsere Brüder in der ehemaligen Sowjetunion, speziell in der Ukraine, hatten das einmal folgendermaßen ausgedrückt. Ich zitiere mal aus dem Jahrbuch von 2002, auf Seite 203. Dort wird ein Bruder zitiert, der erklärt hat, wie ihn diese Erkenntnis über die Feindschaft des im Universum geholfen hat, auszuharren. Er schreibt: Die Lage, in der sich Jehovas Zeugen befanden, ist nicht nur auf rein menschlicher Ebene zu bewerten. Die Verfolgung des Volkes Gottes ist nicht ausschließlich der Regierung zuzuschreiben. Die Beamten haben einfach nur ihre Pflicht getan. Mit dem Wechsel einer Regierung wechselte auch ihre Treue, aber wir blieben wir selbst. Wir erkannten, dass die eigentliche Ursache unserer Beschwernisse in der Bibel geoffenbart worden war. Wir sahen uns nicht einfach als unschuldig Unterdrückte. Wir konnten leichter ausharren, weil wir klar die Frage verstanden, die im Garten Eden aufgeworfen wurde. Die Streitfrage um das Herrscherrecht Gottes. Es war eine ungeklärte Streitfrage. Und wir erkannten die Chance, für die Herrschaft Jehovas einzutreten. Wir traten für eine Streitfrage ein, bei der es nicht nur um menschliches Eigeninteresse ging, sondern auch um die Interessen des Souveräns des Universums. Wir hatten eine viel erhabenere Auffassung von den eigentlichen Streitfragen. Das machte uns stark und befähigte uns, unter extremsten Bedingungen die Lauterkeit zu bewahren. Was für eine vorzügliche Einstellung. Wie wichtig, dass wir das erkennen, was also die eigentlichen Ursachen für Widerstand und Verfolgung sind. Und diese Erkenntnis hat unseren Brüdern in der ehemaligen Sowjetunion sehr geholfen. Und so sollten wir genauso eingestellt sein. Wir sollten also niemals Verbitterung verspüren oder irgendwelche Rachegefühle in uns aufkommen lassen, wenn wir ungerecht behandelt werden. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was uns in 2. Timotheus 2, Vers 1 bis 4 gesagt wird. Und das ist der Text, den ich noch zum Schluss lesen wollte. 1. Timotheus, Kapitel 2. Vers 1 bis 4, denn dort steht was, worauf es nun ankommt für uns heute, in der Zeit, in der wir leben. Das heißt, ich ermahne daher vor allem das Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen in Bezug auf Menschen von allen Arten dargebracht werden, in Bezug auf Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir weiterhin ein ruhiges und stilles Leben führen können, in völliger Gottergebenheit und Ernsthaftigkeit. Das ist vortrefflich und annehmbar in den Augen Gottes, unseres Retters, dessen Wille es ist, dass alle Arten von Menschen gerettet werden und zu einer genauen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist also Gottes Wille, wie wir gelesen haben, dass alle Arten von Menschen gerettet werden. Diese genaue Erkenntnis müssen sie erfahren und wir können ihnen helfen, durch unser Predigtwerk gerettet zu werden. Deswegen wollen wir uns bemühen, weiterhin ein ruhiges und stilles Leben zu führen, die Freiheit, die wir haben, auch zu benutzen, um weiterhin eifrig diese gute Botschaft zu predigen, denn die Rettung vieler Menschen hängt davon ab. Seien wir also in dieser besonderen Zeit, in der wir heute leben, mutig und vertrauen wir völlig auf Jehova, ganz gleich, was noch auf uns zukommen mag. Wir möchten uns nicht vor Menschen fürchten. Wenn wir das tun, mutig auf Jehova vertrauen, dann werden wir auch garantiert den Lohn empfangen, den Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat, nämlich ewiges Leben in einem weltweiten Paradies.